Willkommen zum IT-Podcast and Sneakers zur digitalen Transformation. Möchtest du einen Blick hinter die Kulissen der Digitalisierung in Unternehmen werfen? Bist du neugierig, wie sich digitale Transformation im Alltag anfühlt? Dann ist unser IT-Podcast der Schweizer Firma Swiss Capricorn genau das Richtige für dich. Dein Gastgeber ist Jakob Barandun, Geschäftsführer von Swiss Capricorn. Aber Vorsicht! Das Ganze ist ohne Make-up und Krawatte. Wir geben dir ungefilterte Einblicke und Tipps aus dem Alltag mit und in IT-Projekten. Also, schnapp dir deine Sneakers und sei gespannt auf die neue Episode des IT-Podcasts in Sneakers zur digitalen Transformation.
Es freut mich heute außerordentlich, unseren heutigen Gast zu begrüßen. Er ist Gründer, Initiator und Geschäftsführer von KMU Swiss, einer Organisation, die Unternehmer und Unternehmen zusammenbringt. Armin Baumann ist zudem der Organisator des Symposium Badenbrook und ein erfolgreicher Lobbyist in der Schweizer Politik und Wirtschaft. Resultierend aus seinen Initiativen mit seiner Organisation hat er es möglich gemacht, bei 60 Anlässen jedes Jahr, dass Unternehmer und Unternehmen mehrere hundert Millionen Franken generieren. Armin Baumann hat es geschafft, in den letzten 20 Jahren ein Netzwerk mit über 11.000 Unternehmen aufzubauen. Herzlich willkommen, Armin.
Sorry.
Armin, ich frage mal meine Gäste, bevor wir in die aktuellen Themen einsteigen, was Sie denn beruflich werden wollten, als Sie ein kleines Kind waren. Wie war das denn bei dir damals?
Ich glaube, ich habe nichts Außergewöhnliches wollen. Ich wollte nur eigentlich Zahnarzt oder Tierarzt werden. Das hätte mir gefallen.
Also immer schon mit Tieren, eine Leidenschaft mit Tieren gehabt oder konntest gut?
Ja, ich bin, also meine Eltern haben nebst dem Restaurant noch einen Bauernhof gehabt. Und dort haben wir natürlich ein Tier gehabt von Katzen, Hunden und alles. Hühner, Hase.
Kannst du mal dann deinen Weg zur Ausbildung beschreiben? Also was hat dich denn dann bewogen, das zu machen, was du gemacht hast?
Ja, also eigentlich habe ich zuerst nicht gewusst, was ich machen wollte. Ich habe Sport gemacht und das ziemlich intensiv. Also in der Jugend Spitzensport bis 20, aber auch mit 13 bis 16, wo ich in der Schule war. Und da hatte ich den Fokus eher in der Schule. Und dann hat der Vater mal gesagt, mach eine Lehre und als Elektromechaniker. Ich sagte, da habe ich keine Chance, da haben alle Leute von der BBC, die Mitarbeiter, die Kinder können gehen. Und ich habe es dann aber geschafft, dass ich das machen durfte. Dann habe ich die Lehre gemacht und in der Rekrutenschule habe ich mich dann entschieden, eigentlich zu studieren. Ich habe keine Berufsmatur gemacht dort und habe eine Aufnahmeprüfung gemacht und glücklicherweise bestanden. Dann habe ich ein BWL-Studium gemacht, dann als Entwicklungsingenieur geschafft und nachher bin ich berufsbegleitend als Nachdiplomstudium gemacht in Unternehmensführung, aber ein paar Jahre später.
Du hast ja gesagt, dass du Spitzensport gemacht hast, also sehr intensiv, Leichtathletik, Handball war das ja unter anderem. Mich würde mal interessieren, was hast du denn vom Sport mitgenommen, jetzt auch ins Berufsleben? Also was für Werte zum Beispiel, die dir bis heute geholfen haben?
Also im Sport kann ich sagen, also Leichtathletik ist natürlich ein Einzelwettkampf, das ist ein Einzelsportler, das ist auch da, warum ein Grund war, warum ich dann ins Team gewechselt habe, zum Handball, weil alle meine Freunde haben Handball gespielt, im Leichtathletik bin ich aber erfolgreich gewesen, bis 16, habe mich dann verletzt und dann habe ich auch gesehen, dass wenn du in einem Team bist und verletzt bist, dass schneller wieder integriert werden kannst, auf der gleichen Stufe weiterspielen, respektive weiter Sport zu machen, wie du, wo du aufgehört hast, wo du verletzt gewesen bist. Und das ist ein Vorteil, du wirst treib von den anderen, wenn du verletzt gewesen bist. Mhm. Das ist im Leichtathletik nicht, da kämpfst du dich selber wieder an die Leistungen an, die du vorher gehabt hast.
Gibt es sonst noch weitere Dinge, die du gelernt hast über den Sport?
Also, also der Fokus ist das Erste. Oder? Also zwingendermaßen eigentlich der Sieg. Oder? Und beim 100 Meter kommt man einfach immer den 100 Meter in den Sinn. Dann gehst du in die Startpflöcke rein und ich habe es damals als Goldkettel gehabt, hast fokussiert. Aber eigentlich das Ziel ist immer vorher gewesen. Und möglichst auf den Schuss, der gekommen ist, hast du dich fokussiert, dann möglichst schnell aus den Pflöcken zu holen und dann möglichst schnell nach 100 Meter durch die Ziellinie durchzurennen. Das war eigentlich das Ziel gewesen.
Also Fokus, das hast du dann auch mit, sage ich mal, übertragen ins Berufsleben, dass du auf ein Ziel zum Beispiel fokussieren kannst?
Das ist es, da muss ich eigentlich auf das fokussieren. Und eine weitere Disziplin, also wenn ich ja Mehrkampf gemacht habe, ist es so gewesen, dass Viele probieren ja immer dort, wo schlecht sind, zu trainieren. Ich bin mir einfach bewusst gewesen, wo ich schlecht bin oder nicht so gut bin. Und habe eigentlich lieber das, wo ich gut gewesen bin und auch gerne gemacht habe, trainiert. Aber da musst du natürlich wissen, wenn du immer auf den 1500 Meter kommst, und 1500 Meter bist du jetzt ein bisschen wurstdeutsch gesagt, oder? Dass du genug Punkte Vorsprung hast, dass du am Schluss im Prinzip auf dem Podest bist.
Also Stärken, also Fokus auf Stärken setzen, dass man die und nicht mittelmäßig dann bei den schwächeren Ausprägungen ist.
Genau, das sage ich auch meinen Studenten so, dass man eigentlich Stärken sollen nutzen und den Schwächeren bewusst sein. Ja.
Und dann hast du ja auch Zeit in der Armee, beim Militär verbracht, also bist ja dann auch Offizier geworden. Kannst du ein bisschen die Zeit beschreiben, was du denn mitgenommen hast aus der Zeit oder was du gelernt hast, jetzt gerade was so Strategie und Führung anbelangt?
Also das allererste, was du mal lernst, ist, dass du mit rund 21, 22, fast im gleichen Alter wie deine Untergebenen bist, auf egal welche Stufe, musst vor Leuten stehen, 5 Leute, 30 Leute, 40 Leute, anstehen und organisieren und machen. Also bist du eigentlich auf der vom Alter her auf der gleichen Ebene, aber operativ bist du natürlich in einer Führungsfunktion. Also das ist mal sicher der eine Punkt. Dann der andere Punkt, den ich gelernt habe, ist, also das ist dann weiter gewesen, der Offizierslaufbahn, lernst du das vor allem, dann schwergewichtig ist natürlich den Fokus zu legen, also dass man auf ein Ziel anschafft und sich auch überlegt, wer hat welche Aufgaben und rückwirkend dann eigentlich die Aufgaben verteilt, sodass es zu einem Zeitpunkt X ist. Heute würde ich sagen Projektmanagement, oder? Das ist da. Und dann, was du auch noch gelernt hast, ist immer Reserve bilden, dass du das mit Reserve schaffst. Viele Leute würden ja alle Leute gerade ab Front schicken und du musst aber immer ein Element, das Bewegungselement bei dir behalten, damit du kannst schnell reagieren auf Veränderungen. Das ist der zweite Punkt. Und wenn wir von Veränderungen reden, reden wir auch vom Riskmanagement. Du musst ja immer die Lage beurteilen, also Risikobeurteilung machen, vorbehaltene Entschlüsse heisst, also im Militär haben, damit du, wenn etwas zutrifft oder etwas anderes zutrifft, wie erwartet, dass du sofort kannst reagieren, oder?
Also Fokus, Zielsetzung, Aufgabenkompetenz, Reserven bilden und Risikomanagement. Das sind also
Genau, und eigentlich, was du noch zusätzlich kannst sagen, das ist eigentlich, du tust eigentlich durch die Planung, die du machst, tust du agieren und nicht reagieren. Aber du kannst dann reagieren, weil du das Ganze ja vorher geplant hast. Und das ist eigentlich in einer Unternehmensstrategie oder Marketingstrategie oder was du für eine Strategie willst machen, ist das immer relativ wichtig. Oder? Sei also das im Privatleben, Geschäftsleben, Militär etc.
Also eine gute Planung, dass man dann agiert und nicht reagiert.
Genau.
Kannst du da noch weiter deine Karriere beschreiben, dass wir einfach noch ein bisschen mehr erfahren? Du warst ja dann bei Ascom zum Beispiel auch.
Also eigentlich nach dem Studium habe ich den Vertrag noch bei der BBC unterschrieben. Am 1. Januar 1988 war das. Habe ich dort gewartet, mein Empfang ist niemand gekommen. Dann habe ich gesagt, komm, ich kenne ja die Firma, ich habe die Lehre gemacht, bin reingelaufen. Ah ja, sie kommen ja auch noch. Ah, wir sind übrigens nicht mehr BBC, wir sind jetzt ASEA Braun-Boveri, ABB, oder? Und du selber bist jetzt aber auch nicht ABB, du bist jetzt Ascom Radio. Und ich sage, das ist schon alles okay. Und ja, und das, was du entwickelt sollen, machst du auch nicht mehr. Du machst jetzt Baumfunk, das ist okay. Und also gerade vor allem die Tatsachen am ersten Tag, habe das noch lustig gefunden. Und dann habe ich in der Entwicklung angefangen und habe mich dann eigentlich entschieden, bin dann relativ schnell geholt worden im Verkauf. Ja, du kannst verkaufen. Ich habe noch nie verkauft. Ja, dann kannst du dann beim Verkauf kommen. Und dann habe ich am ersten Tag einen Kundenchef gesehen, du hast noch ein grosses Projekt, das musst du noch führen. Und ich habe noch nie ein Projekt geleitet. Und habe dann das geführt und habe dann dort gearbeitet. Bin relativ dann schnell aufgestiegen zum Produktmanager. Bin mit 27 Jahren also der jüngste Kadermitglieder in dieser Firma. Und dann ist mir ein bisschen langweilig geworden, weil du hast intern kämpfen für externe Erfolg. Und das war dann der Grund gewesen, warum ich gewechselt habe in ein KMU-Umfeld als Verkauf- und Marketingleiter in der Geschäftsleitung. Dort durfte ich die Firma zurückführen ins Kerngeschäft. Dann bin ich dort weggegangen in die IT, Anfang Mitte 90er Jahre, weil ich gesagt habe, die IT wird der Treiber in der Telekommunikation werden. Und habe dort noch eine Firma geführt. Die habe ich eigentlich von der roten Zahl in die schwarze geführt. Hat dann dazu geführt, dass ich einen neuen Job suchen musste, weil ich zu erfolgreich war. Das ist eben die Kehrseite von einer Medaille, die passieren kann. Und hat dann gesagt, okay, jetzt habe ich so viel gemacht, ich möchte eigentlich mein Know-how vom Technischen und Betriebswirtschaftlichen diesen KMU weitergeben. Also Unternehmen, welche grossen Unternehmen, die haben noch Grossfirmen, die sie beraten. Und habe mich dann fokussiert, dort die Firmen zu beraten. Und das allererste Projekt war ein Start-up gewesen, namens Orange, den ich begleiten durfte, über 9 Monate im Marketing. Das war sehr interessant gewesen. Und dann nachher alle grossen Telcos beraten. Und dann habe ich auch immer gesagt, KMU sind interessant. Die haben gesagt, uns interessiert das ein bisschen weniger. Wir haben den Fokus auf also Consumer, auf die normalen Laufkundschaften und sonst auf die ganz grossen. Und dann habe ich aber dotiert parallel und habe dann eigentlich gesagt, es ist schade, dass man nichts macht für die KMUs. Und habe dann einem Studenten einen Auftrag gegeben, eine Studie zu machen. Und aus dieser Studie ist dann per Zufall eigentlich das KMU Swiss entstanden, das, was ich heute mache.
Das machst du jetzt seit 22 Jahren. In welchem Bereich hast du doziert?
Marketing. Also ganz am Anfang noch nicht, aber habe ich so Arbeitstechniken gegeben. Eben Sachen, die ich im Militär gelernt habe, unter anderem. Aber nachher bin ich ins Marketing, das hat mich auch fasziniert. Ich habe auch ein Buch geschrieben dann, wie man Strategie, also wie ein Marketingkonzept aufgebaut wird, etc. Nicht ein Buch geschrieben, weil jeder eins schreibt und weil es auch keine gibt, sondern ich habe einfach gesagt, ich habe mich immer geärgert, wenn ich studiert, egal ob Naturwissenschaft oder Betriebswirtschaft, alle die Literatur, die du bekommen hast, oder Skript, hast du nie verstanden, dann bist du in die Praxis gekommen und dann hast du den Aha-Effekt gehabt. Und das war eigentlich der Grund gewesen, für mich ein Buch zu schreiben, das du während dem Lesen lernst und gerade einen Transfer machst in dein Unternehmen. Das war eigentlich die Idee gewesen von diesem Buch. Da habe ich das einfach selber verleiht. Weil ich hatte einen Verleger gehabt, der hat gesagt, du bist so weit, mach es doch selber. Da habe ich es selber gemacht und sind ein paar tausend Bücher über die Hecke gegangen, das ist noch gut. Aber es kostet natürlich auch. Aber es ist schön, wenn Leute dann erfolgreich können agieren mit etwas, was du machst.
Und du hast jetzt erfolgreich KMU Swiss die letzten Jahre aufgebaut. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, wofür steht KMU Swiss? Was ist die Vision oder Mission von KMU Swiss?
Also wir wollen ja eigentlich Anlässe organisieren für Führungsleute, unternehmerisch denkende Persönlichkeiten eigentlich da. Es gibt auch Manager, die so denken. Und die Idee ist, dass wir Anlässe machen, nicht die Idee, wir setzen sie auch um, wo wir Anlässe machen, wo dann die Leute etwas lernen können. Der erste Claim war sogar, lernen, verstehen, umsetzen. Ein Unternehmen soll etwas lernen, damit es versteht, um was es geht. Und wenn es versteht, um was es geht, ist es bereit, auch etwas umzusetzen. Weil viele KMU sind ein bisschen über den Tisch gezogen worden. Und die Anlässe, die wir machen, sollen das so sein, dass sie eigentlich in einem familiären Umfeld ist. Und das ist auch ein Attribut, das uns Teilnehmer geben, dass die Anlässe sehr familiär sind. Das ist ein Grund, warum auch dann das Vertrauen kann aufgebaut werden. Weil Vertrauen ist einer der wichtigsten Faktoren im Bereich von Business to Business. Also das sage ich immer in allen Referaten und Begrüßungen, die ich mache oder so. 80% der Aufträge im Business to Business werden über Vertrauen vergeben. Und 90% von allen Geschäftsbeziehungen sind B2B und 80 mal 90 multipliziert gibt 72. Das heisst, wenn ich das richtige Produkt zum richtigen Preis, das heisst nicht den billigsten Preis, ein Vertrauen vorhanden ist gegenüber dem Kunden, schließe ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ab. Das ist so ein Faktor.
Also Vertrauen extrem wichtig und da bietest du halt auch diese Plattform an, wo sich Unternehmer oder unternehmerisch denkende Menschen sich treffen, um dann dieses Vertrauen aufzubauen und dann natürlich Geschäft miteinander zu machen in einem familiären Umfeld.
Genau, Vertrauen. Ich habe gerne Leute um mich herum, wo wissen, dass sie säen müssen, damit man ernten kann. Weil so ein Zeitfaktor im B2B ist auch zwischen 12 und 36 Monaten. Das heisst, Erstkontakt bis zum Verkaufsabschluss sind 36, also 12 bis 36 Monate. Und das ist eben auch nachhaltig. Ich bin ein Freund von nachhaltigen Geschäftsbeziehungen.
Inwiefern denkst du denn, sollte ein Unternehmer eine Netzwerkstrategie eben nachhaltig in sein Unternehmen implementieren?
Also sehr wichtig. Also nicht, weil ich jetzt KMU Swiss mache und ein Netzwerk zur Verfügung stelle, sondern eigentlich solltest du das im Bereich von einer Verkaufsplanung ist Vernetzen wichtig. Also wenn ich jetzt in einer grösseren Firma habe mit vielen Verkäufern, würde ich denen sagen, geht raus zu diesen Anlässen. Das Problem ist, ich habe es vorhin gesagt, im Militär, das ist ja die die Reserven behalten, oder? Also nicht alles an die Front werfen. Da gibt es Leute, die irgendwie 100% von ihrer Zeit verplanen in Projekte. Ich habe mein erstes Projekt, das vorhin erwähnt, bei Orange, habe ich nur zu 60% geschafft, obwohl ich 100% schaffen, weil ich mehr wollte 40% freihalten, um weitere zu akquirieren, mich zu vernetzen, ein Netzwerk aufzubauen, damit ich auch Aufträge bekomme, oder? Und das wird eigentlich viel zu wenig gemacht. Weil, wenn ich mit Leuten rede, ja, wieso bist du nicht dabei, oder? Dann sagen die, ja, ich habe keine Zeit. Dann sage ich immer einfach ganz einfach, hast du keine Zeit, neue Kunden zu kennenlernen. Der Witz ist, bei uns kannst du, wenn du Mitglied bist, kannst du auch Gäste mitnehmen. Klar kann ein anderer auch Gäste mitnehmen. Aber wenn du Mitglied bist, kannst du Gäste mitnehmen, also deine Kunden. Und deine Kunden sind die besten Verkäufer. Und von dem her kannst du dein Netzwerk aufbauen. Ich gehe an einen Anlass und ich sage mir immer, wenn ich 3 Kärtchen verteile, das Maximum, oder? Dann langt mir das. Und nachher, wenn ich die Kärtchen mitnehme, werden die auch bearbeitet. Ich tue denen am anderen Tag danken, lasse sie ein oder irgendetwas mache ich dann mit denen, zum schauen. Aber zuerst muss ich den Menschen kennenlernen an einem Anlass. Und dann, wenn es, wenn es stimmig ist, kommt er von mir ein Visitenkärtchen über. Ich bin ein alter Mann, also respektive Mann von der alten Schule auch. Das erste stimmt zwar auch. Und durch das ist echt die physische Übergabe vom Kärtli ist eigentlich für mich, du bist sympathisch, ich will dich näher kennenlernen.
Würdest du denn sagen, dass viele Unternehmer dann vielleicht den Fehler machen, dass sie dann zu spät mit dem Netzwerken anfangen und da einfach zu spät zu wenig Zeit investieren, dass man das vielleicht schon systematisch mehr implementieren sollte?
Also da kann ich auch ein gutes Beispiel geben. Also nicht nur eins, da habe ich mehrere. Also ich habe ganz, ganz viele Leute, die sind nicht an meine Anlässe gekommen. Sie haben zwar immer von uns die Informationen bekommen und sie haben immer geschrieben, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Dann haben sie einen Job verloren oder irgendetwas, oder keinen Auftrag mehr gehabt und gesagt, du Armin, kannst du uns helfen, du hast ein gutes Netzwerk, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist gleich, wenn du erst lernst schwimmen, wenn du am Vertrinken bist, oder? Das geht auch nicht. Also man muss im Prinzip wirklich... Wenn man schafft, jeden Tag, ich habe 100 Anlässe im Jahr, also 60, etwa 60, 70 von mir, also von eigenen, plus noch die anderen Anlässe, die ich eingeladen bin. Wenn ich die alle würde ablehnen würde, hätte ich gar nicht die vielen Kontakte. Ich bin rum mit etwa 8'000 Leuten und es sind auch Leute, die man kennt, sehr gut befreundet. Die wissen, wenn ich sie kontaktiere, dass es auch etwas ist, wo nachher Hände und Füße hat, wenn ich eine Anfrage starte und nicht einfach ins Blaue rausgehen. Anfragen starten etc.
Ja, dann ist es meistens zu spät.
Genau.
Ich möchte nochmal über den Krisenmanager Armin sprechen und wie du damit umgehst. Also zum Beispiel bei der Pandemie. Was hat das für einen Einfluss gehabt? Wie bist du mit dieser Situation umgegangen, als wir den Lockdown hatten? Weil das hat dich sicher ja auch beeinflusst.
Also ziemlich. Ich habe sogar noch eine Eventhalle gemanagt in dieser Zeit. Ich habe meine Events gehabt und ich habe wirklich bis zum letzten Tag, am letzten Freitag, war der 12. März, 14.30 oder 15.30, ist dann die Nachricht gekommen, dass man nur noch Anlässe machen darf, bis 100 Leute. Oder? Und vorher waren es 300 Leute gewesen, und ich hatte Absagen gehabt vom Symposium, wo am Donnerstag darauf runter gewesen wäre. Ich habe gesagt, durch die Historie mit 300 ist das auch okay, oder? Und wo dann die Meldung kam, wir dürfen noch bis 100, habe ich das Ganze gecancelt und abgesagt. Ich habe die Leute dann heimgeschickt, respektive noch informiert und heimgeschickt und geschaut, was passiert. Und das Krisenmanagement, das ich gelernt habe, Militär, hat mir sicher geholfen, weil ich habe nebst dem nur die Symposien, wir hatten Golfanlässe gehabt. Golfanlässe hat man auch dann dürfen durchführen mit der Zeit. Also wir haben in dieser 19 und 20 haben wir etwa 1'800 Leute im Jahr abgewickelt, im Gegensatz zu den Anlässen, wo wir normalen Fälle haben, wo wir zwischen 2'500 und 3'000 Leute sind. Also wir haben rund etwa ein Drittel weniger Leute gehabt, die wir haben können treffen. Und von dem her war es gut gewesen. Und ich bin auch nie nervös, wo die Leute haben gesagt, was machst du jetzt, wenn du jetzt nichts mehr kannst machen? Dann sage ich, du, aktuell ist die Lage so, und von dem kann ich das und das machen und das plane ich, wenn sich etwas ändert. Mache ich wieder eine neue Entscheidung. Oder? Und das war eigentlich der Vorteil gewesen. Darum haben wir die Anlässe können machen. Wir haben dann einfach sehr viel müssen kommunizieren. Weil die, ja, machst du jetzt das? Machst du es nicht? Ja.
Ich meine, ich nehme dich jetzt auch als Person wahr, die ja, fast schon gerade in solchen Situationen des Umbruchs ein bisschen aufblüht. Liege ich da falsch oder bin ich da auf dem richtigen Pfad, dass du es gerne so auch so ein bisschen, wenn so ein bisschen Action ist, dass du das ganz gerne hast? Wie siehst du das?
Also sicher, also wenn die mir die Türme drehen, dann kommt mir kein Adrenalin auf, es kommt keine Entscheidung, ich werde selber lethargisch. Nein, ich brauche ein bisschen, ich sage jetzt nicht Stress, weil Stress ist ja positiv oder negativ. Ja. Es gibt ja Überlastung und Unterlastungsstress. Aber der Überlastung bringt mich ein bisschen zu Höchstleistungen. Ich bin dann zwar ein bisschen direkt in der Sprache mit gewissen Leuten, aber ich probiere dann halt auch irgendwie mein Zeug zu managen. Aber ich drücke dann relativ viel durch und bin sehr produktiv, dunkt es mich. Oder? Und ich liebe das, weil ich bewege auch gerne. Weil nicht bewegen ist ein bisschen mühsam. Kommt vielleicht auch vom Sport her von früher oder das kleine Bub auf dem Bauernhof, wo man gerannt bin und so.
Ich würde mir noch mal gerne auf den KMU-Sektor zurückgehen. Du kennst ja den KMU-Sektor sehr gut und viele KMUs, also es wird ja sehr viel über Fachkräftemangel gesprochen, das ist ja das heiße Thema im Moment. Wie kann denn eine KMU zum Beispiel, die jetzt nicht so bekannt ist, wie zum Beispiel eben Google, Microsoft oder die großen Namen, wie können die Talente für Talente attraktiv sein, also für Kandidaten oder für angestellte Talente? Wie siehst du das?
Also Punkt 1, ich rede nicht nur ich, auch andere, ich rede nicht von Fachkräftemangel, oder? Sondern es ist, wir haben einfach die falschen Leute, das ist die Problematik. Oder? Wenn du von Fachkräftemangel redest, dann ist natürlich ein Putzfrau, weil der Schweizer will das nicht machen etc. Darum muss man die Leute haben. Aber wer in die Schweiz hinkommen darf, ist nur die, die ein Studium haben. Du hast vorhin Google und so Zeug angesprochen. Die holen die Leute. Dann der Bund holt sehr viele Leute oder die staatlichen Betriebe sehr viele Leute ab der Universität. Die fehlen in der Industrie. Oder? Und wenn du kommst und zu einem Staat gehst, dann musst du auch noch als Mensch, wenn du zu dem gehst, arbeiten, dann halt nicht die Stresssituationen, einfach die Unterstress, wo du hast. Ja, aber ich sage, wenn du jetzt müsstest sagen, was muss ein Unternehmen machen, um attraktiv zu sein, ist einmal eine gewisse Flexibilität an den Tag legen. Ich rede nicht von Homeoffice, bewusst nicht, weil ich rede gerne mit Leuten. Ja. Es können Leute umgehen mit dem, es können Leute mit dem nicht umgehen. Ich sage, man muss ihnen Freiheiten geben. Bei mir zum Beispiel können die Leute selber entscheiden, wenn sie die Arbeit machen, zielorientiert etc. Aber ich hätte sie gerne im Büro, damit man eben schnell kann reagieren etc. Und das Vertrauen ist auch wichtig. Viele Leute wechseln, ich sage jetzt mal von einem Beispiel vom Aargau nach Zürich, weil sie dort einen Tausiger, ich sage jetzt mal, mehr verdienen, sich aber nicht bewusst sind, dass sie mit dem Arbeitsweg Zeit verlieren, dass sie durch das höhere Einkommen eigentlich mehr Steuern zahlen und am Schluss der Nettofaktor eigentlich, oder Nettofaktor, der Netto-Cash-out eigentlich sehr gering höher ist. Aber der Stress etc. höher. Also ich sage, die Firma soll stressloses Arbeiten mit interessanten Arbeiten anbieten. Das ist eigentlich das, was ich sagen kann. Und es ist keine 4-Tage-Woche, weil in der 4-Tage-Woche kannst du nicht das Gleiche erreichen wie in 5-Tage-Woche, sonst hast du die falschen Leute. Was du aber kannst machen, ist natürlich Leute in Teilzeitpensen einstellen, 60%, 70%, 80%. Oder auch 20%. Also ich habe jetzt sogar gerade eine Schwangere eingestellt. Jetzt gerade eine, die schwanger ist, die niemand würde einstellen würde. Weil sie ist ja auch für Schlusszeichen einmal krank geschrieben. Mhm. Ja. Das ist eine Frage von der Einstellung, wie man mit den Leuten umgeht.
Also Einstellung und wie man mit den Leuten umgeht, genau. Das ist wichtig. Ja. Du hilfst ja jetzt zum Beispiel auch ausländischen Unternehmen. Also nehmen wir mal ein ausländisches Unternehmen, siedelt sich hier in der Schweiz an. Ich meine, die Schweiz ist ja ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Wie kannst du diesem Unternehmen helfen? Weil da gibt es ja auch ein paar Herausforderungen, die dieses Unternehmen dann hat, sich hier zurechtzufinden. Kannst du da vielleicht mal ein paar Gedanken teilen?
Ja, das gibt es natürlich verschiedene Sachen. Erstens mal, ein Ausländer, der sich nicht mit der Schweiz auseinandergesetzt hat, da reinkommt, gibt es mal rechtliche Aspekte. Die muss man verstehen. Also mit Firmengründung, Firmenzusammensetzung, etc., steuertechnisch, arbeitstechnisch, also vertragsrechtliche Sachen etc. Dort bin ich sicher nicht ein Spezialist, aber ich weiss auf alles, dass man schauen muss und dann mit den Spezialisten zusammen arbeiten. Punkt 1. Punkt 2 ist, man muss in allen Bezugspersonen, die man braucht, sei das Lieferanten, Zulieferanten oder eben Juristen, die irgendwas unterstützen, wie zu den Kunden den Zugang haben. Und das ist die Schweiz heute ein speziell, weil wir haben doch verschiedene Regionen. Und das heisst, man muss die Regionen kennen, man muss wissen, wie es geht. Ich bringe ein negatives Beispiel, das ich erlebt habe mit Orange, das war eine ausländische Firma, die in die Schweiz gekommen ist, mit ausländischen Beratern. Ich war der einzige Schweizer in den ersten zwei Monaten, vor allem Deutschschweizer. Dann hat man für Antennenakquisition Engländer auf die Alpen geschickt, um dort eine Antenne können aufbauen. Und der auf der Alpen kann definitiv kein Englisch, oder? Darum war es etwas schwieriger, den Rollout zu machen von diesen Antennen. Und das hat eine Zeit gebraucht. Auch wenn ein Hochdeutscher da war, ist das nicht falsch. Ich bin wirklich weltoffen gegenüber anderen Menschen. Der wird nicht gleich verstanden vom Bergburli im Freiburgischen wie der Berndeutsch sprechende oder der Zürcher Dialekt sprechende dort. Und das sind so Sachen, wo ich den Leuten helfen kann, dass sie ihre Rollout oder ihre Geschäftsbeziehungen besser können ausbauen. Nebst dem, was ich natürlich mache mit Strategien, Konzept, Branchen, Innovation, ich verstehe ja Technologie so gleich auch wie eigentlich das Betriebswirtschaftliche.
Also auch jetzt, wenn wir mal ein konkretes Beispiel uns anschauen, auch zum Beispiel eine Softwarefirma, die jetzt Zugang zu Bund, Kantonen, Gemeinden haben will oder vielleicht zu gewissen Kunden und da jetzt nicht den Zugang haben. Also da kannst du sich ja auch also unterstützen.
Ja, vor allem eben mit der gleichen Sprache, oder? Mhm. Generell muss man einfach den Mut haben, etwas zu machen. Ich behaupte jetzt auch nicht, ich könnte irgendwo, ich sage ein Beispiel, wo ich eine Sprache nicht kann, aber öfters bin, ich gehe nach Asien, Thailand oder Taiwan, wo ich jetzt das Geschäft aufbauen. Ich würde mich schon getrauen, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen und probieren, dort ins Geschäft einzukommen. Aber die Schwierigkeit ist, mir fehlt der soziale Kontakt ins Ganze rein. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit. Weil du musst auf den Mut haben, jemanden zu rufen. Weil du kennst immer irgendjemanden, der jemanden kennt. Deshalb fragen mich die Leute immer, wie kommst du zu diesen Kontakten? Das ist, weil ich immer jemanden kenne, der jemanden kennt. Und dann bist du, man sagt, über 3,5 Leute bist du mit der ganzen Welt verbunden. Oder?
Also letztendlich geht es ums Vertrauen dann auch wieder. Ja? Genau. Hat man das Vertrauen oder hat man es nicht?
Genau, und das ist relativ schwierig zum Aufbauen. Aber wenn ich jetzt einmal Leute, die ich kenne natürlich, und sage, los, jetzt Jakob hat es. Dann hast du das ganz eine andere Funktion, wie wenn du dem anrufst, bis du dort drinnen bist. Ja. Ich sage nicht, dass ich besser bin wie du. Es geht nur darum, der weiss, hat mit mir schon zusammen zu tun, hat das Vertrauen und wenn ich etwas ihm sage, dann kommt es richtig. Oder?
Also es ist so wie überall auf der Welt letztendlich.
Ja. Eigentlich ist überall genau das Gleiche. Gut, es gibt natürlich noch gewisse, die halt irgendwie Sex, Religionen oder Hautfarben anhand von dem irgendwo negative Erlebnisse haben. Und das finde ich eigentlich schon. Das sind ja wir sind alles Menschen. Und wenn du zurückguckst, sind sogar alle sogar schwarz gewesen und haben alle irgendwie die gleichen Laute abgegeben. Und das ist eigentlich schon, dass man das vergisst in der persönlichen Entwicklung. Ja.
Mich würde noch mal interessieren, was würdest du einem Unternehmer empfehlen, um erfolgreicher zu werden? Also gerade jetzt so ja, hier in der Schweiz, wenn er sich jetzt neu etablieren will oder wenn er vom Ausland hierher kommt, einen neuen Standort aufbaut?
Also eigentlich mit richtigen Partnern zusammenarbeiten. Nicht derjenigen, die einfach Schaum schlägt und sagen, wir helfen dir, sondern derjenigen, die eigentlich auch den Mut haben und irgendwie ein bisschen mehr leisten wie einen anderen. Man hat meistens das Gefühl, als in die Schweiz kommende, ich muss mit grossen Firmen zusammenarbeiten etc. Und dann schicken die Rechnung von einem Senior Manager, oder? Aber schicken einen Junior oder einen Trainee, oder? Noch schlimmer. Und sie tun hinten auch 5 irgendwie trainieren und so. Und ich weiss nicht, ob es die Nähe bringt. Also wenn du in einen Grosskonzern willst, kann das vielleicht hilfreich sein, oder? Aber wenn du viele Sachen willst schliessen im kleineren Umfeld, kannst du auch mit Kleinen zusammenarbeiten.
Absolut. Armin Baumann, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war super spannend. Ich freue mich natürlich, dich wiederzusehen beim nächsten Anlass vom KMU Swiss und wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit KMU Swiss, aber auch mit all deinen Engagements als Lobbyist, Berater und Verwaltungsrat.
Danke vielmals, war cool.